du bist der größte Vater, den ich je hatte und haben werde. Auf das es noch viele weitere Väter, nee, eigentlich nicht, auf das es keine weiteren Väter nach dir geben wird.
Moment mal. Ich glaube, ich hätte eine Frage. Und damit ein herzliches Willkommen zu unserer zweiten Folge, ja, zweiten Jubiläumsfolge könnte man es nennen, wenn es nicht die 11. wäre. 10.2 oder so, zu unserem Podcast. Ich glaube, ich hätte eine Frage. Mein Name ist Robin.
Ich bin Jonas.
Und ich bin Jakob.
Genau. Und Thema dieser Folgen sind die 10 Gebote. Wir haben in der 10. Folge die Gebote 1 bis 3 besprochen, sind da schon zu sehr spannenden Erkenntnissen gekommen oder auf Gedanken gekommen, die uns vielleicht auch noch ein bisschen weiter begleitet haben. Und wir wollen heute weitermachen mit den Geboten 4 bis 6. Zumindest erstmal, mal gucken, wie weit wir kommen. Es gibt auf jeden Fall einige Knaller, würde ich mal sagen, dabei.
Es sind alles Knaller.
Ja, schon ziemlich. In der Kürze liegt die Würze, könnte man schon sagen. Ja, und ich würde mal sagen, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, ne? Fangen wir mal an.
Was?
Kennt ihr das nicht?
Doch, na klar. Nee,
ich kenne das nicht. Okay. Ja, also, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Ja.
Jonas, sagst du dazu? Ehrst du deinen Vater und deine Mutter?
Tja, jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Weiß ich nicht. Es ist jetzt eine ganz blöde Frage, aber was bedeutet denn prinzipiell, ich soll sie ehren? Bedeutet das, dass ich einmal in der Woche bei ihnen anrufe und einfach nur sage, hallo, hier bin ich, ich bin noch da und ich habe euch lieb? Oder bedeutet das, dass ich regelmäßig anrufe und sage, oh Vater, du bist der größte Vater, den ich je hatte und haben werde. Auf das es noch viele weitere Väter, nee, eigentlich nicht, auf das es keine weiteren Väter noch gegeben wird. Also, ich meine jetzt mal, es wird ein bisschen übertrieben. Nein.
Auf das alle anderen Väter nach dir so seien wie du.
Ja, genau, so ungefähr. Also, ich meine, das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, ich persönlich bin, soweit man sagen kann, sehr stolz auf meine Eltern. Und es sind die besten Eltern, die ich haben kann. Was wahrscheinlich jeder über seine sagen würde, oder fast jeder. Und ja, ich melde mich regelmäßig bei denen, versuche auch immer mal, es sie wissen zu lassen, dass sie die besten Eltern sind. Und ich glaube, das ist schon ein ganz guter Schritt in die Richtung, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Ich muss gestehen,
klingt solide,
dass ich da leider nicht so vorbildlich bin. Also, ich mag meine Eltern, ich liebe meine Eltern, wirklich, gar keine Frage. Aber ich sag mal, dieses sich regelmäßig melden, mal zu hören, wie geht es und so weiter, das ist tatsächlich etwas, was ich nicht so regelmäßig mache, was jetzt kein böser Wille ist oder auf irgendetwas anderes hindeuten soll, sondern einfach nur, dass es irgendwie nicht so verankert bei mir.
Da erinnerst du mich ein bisschen an mich. Also ich liebe meine Familie und meine Mama auch. Das Ding ist, ich bin auch einfach richtig schlecht darin, Kontakt zu halten.
Genau.
Also bei mir passiert das automatisch einfach gar nicht. Ich weiß, dass ich das möchte und dass ich dran arbeiten sollte und dass es allen wichtig ist, aber ich bin so, mir fällt das überhaupt nicht auf, wenn ich 2 Wochen mich nicht melde.
Ja. Ja, genau. Oh, ich habe jemanden gefunden, der so genau
sieht. Ja.
Ja, das ist einfach seltsam, aber trotzdem ehre ich ja meine Familie auch und bin der Meinung quasi, das sind tolle Menschen und will meiner Mama auch jeden Wunsch erfüllen, wenn sie was nach was fragt quasi. Mhm. Also nicht so, dass ich jetzt irgendwie ohne irgendwie was zu hinterfragen alles tun würde, was sie mir sagt, aber ich möchte ihr schon ihre Wünsche erfüllen, quasi, die sie an mich als ihren Sohn hat.
Ja. Ich bin auch dankbar. Also wirklich, meine Eltern haben wirklich alles getan, um meinen Bruder und mich in einem guten, behüteten Haus aufwachsen zu lassen. Sie haben uns alles an Liebe und an Versorgung zuteilwerden lassen, was man sich nur wünschen kann. Das heißt nicht, dass wir alles in den gesteckt bekommen haben. Aber ja, trotzdem ging es uns immer verdammt gut, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und da fühle ich mich dann, wenn ich jetzt an dieses Gebot denke, schon ein bisschen schlecht. Ich muss euch gestehen, dieses mit dem Kontakt halten, das bezieht sich auch, also ich bin auch echt furchtbar darin, an Geburtstage zum Beispiel zu denken. Und ich habe es geschafft, 3 Jahre in Folge den Geburtstag meiner Mutter zu vergessen.
Okay.
Oh nein. Ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, seitdem habe ich es nicht mehr vergessen, aber das ist für mich eine Herausforderung, die, wie gesagt, nichts mit Böswilligkeit zu tun hat, sondern einfach, dann denke ich mal dran, das solltest du noch tun und dann ist aber irgendwann 22 Uhr oder 23 Uhr abends und dann macht man das ja auch nicht mehr.
Ja, das kann ich voll und ganz verstehen. Ich müsste dir jetzt, also ich kann auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier sitze, ich könnte dir keinen einzigen Geburtstag, weder von meinen Schwestern, noch von meinen Freunden, noch von meinen Eltern oder Großeltern nennen. Keine Ahnung.
Da bin ich besser.
Die sind alle in meinem Kalender und mein Kalender sagt mir einen Tag vorher, denk dran, morgen hat deine Mutter Geburtstag. Dann sage ich, ah ja, da war ja was, da gibt's ja wen. Und dementsprechend bin ich da heilfroh, dass ich ein Handy besitze, was mich quasi durch meinen Alltag bringt. Was Termine zumindest angeht. Was ich aber tatsächlich mache, und das ist vielleicht auch einfach eine Gewohnheit, ich rufe jeden Samstagmorgen um 9 Uhr daheim an zum Frühstück.
Ach ja.
Und rede mit meiner Mom und dann ist meist doch die Oma und der Opa und die Godi da und dann reden wir. Mal eine halbe Stunde, mal 40, mal 50 Minuten oder vielleicht sogar manchmal länger.
Ja.
Und,
aber das ist ja cool.
Ja, es ist super cool. Mein Vater ist natürlich eigentlich nie da, weil der arbeitet samstags auch, dadurch, dass er selbstständig ist. Das bedeutet, bei ihm ist es wiederum so, da habe ich tatsächlich auch, würde ich sagen, weniger Kontakt. Also ich weiß nicht, wenn ich den 2-3 Mal im Monat höre, ist es glaube ich schon viel, wirklich viel. Aber früher habe ich mit dem auch immer mal was unternommen, aber das ist auch schon jetzt durch Corona in den letzten Jahren und dadurch, dass einfach beide arbeiten und immer irgendwas ist, auch nicht mehr so. Ja. Aber ansonsten ist das noch so eine Regelmäßigkeit wirklich. Also ich rufe jeden Samstag daheim an.
Das ist
ziemlich aber cool. Jetzt ist es ja so, dass du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Also das in der modernen Gesellschaft finde ich, glaube ich, schon eine gute hier Interpretation zu sagen. Bei uns hängt das auch damit zusammen, dass wir quasi die modernen Medien nutzen, um ihnen irgendwie zu zeigen, dass wir noch da sind. Das ist sicherlich, glaube ich, eine gute moderne Interpretation. Aber es geht ja auf jeden Fall nicht nur darum, sich zu melden, weil wenn ihr jetzt überlegt, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die zum Beispiel von ihren Eltern richtig schlecht behandelt wurden oder so, oder die allgemein super respektlos mit ihren Eltern umgehen, weil sie schlecht behandelt wurden oder allgemein, und aber trotzdem dran denken, ihnen zum Geburtstag zu gratulieren. Die Frage ist, die Leute ehren doch dann niemals ihre Eltern mehr als Robin, nur weil er den Geburtstag von seiner Mutter vergisst.
Ja, also ich meine, es gibt durchaus Fälle, wo das genau so stattfindet, wie du es sagst. Ne? Also die einfach nicht gut behandelt werden, vielleicht sogar misshandelt werden von den Eltern. Ich kenne eine Jugendliche, die sich selbst beim Jugendamt gemeldet hat, damit sie aus ihrem Elternhaus rausgenommen wird.
Oh, verrückt.
Ja, also, wo das Verhältnis dann zumindest zeitweise so gestört ist, dass man da nicht so leichtfertig, wie wir es jetzt tatsächlich auch in den vergangenen Minuten gemacht haben, so über dieses Ehren und so weiter gesprochen haben. Also, da ist ja definitiv eine Beziehungskrise, Dauerzustand schon fast. Ne? Und da kann ich absolut verstehen, warum man dann kein gutes Verhältnis, auch vielleicht sein ganzes Leben lang nicht mehr zu seinen Eltern irgendwie aufbauen kann.
Ja, ich glaube, Ehren ist an dem Punkt, also die Bibel oder Gott sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, aber wie weit geht das? Also ich glaube, wenn man von seinen Eltern misshandelt werden würde als Person, dann ist Ehren nicht, dass ich meinen Eltern trotzdem sage, wie toll sie sind und wie ich sie liebe, weil das geht menschlich an irgendeinem Punkt einfach gar nicht mehr, das rauszukriegen. Ich glaube, Ehren ist dann eher, nicht ihnen das gleich zu tun. Also man muss nicht seinen Eltern sagen, dass man sie liebt, wenn man von ihnen geschlagen wird.
Ja.
Ich glaube, das verlangt das Gebot nicht von uns.
Ja. Ich glaube, vom historischen Kontext her ist das Gebot vor allem so gemeint, dass damals die Familien ja auch Altersvorsorge waren Und in dem Sinne sollte man seinen Vater, seine Mutter ehren, dadurch, dass man sie auch dann, wenn sie selbst älter geworden sind, nicht mehr für die Kinder sorgen können, dass die Kinder quasi das Sorgen der Eltern übernehmen, sozusagen Generationenwechsel vollzogen wird, in dem sich kümmern. Ne? Am Anfang, die ganz jungen Kinder sind halt nicht in der Lage, für ihr eigenes Überleben zu sorgen, das machen die Eltern dann. Später sind die Eltern nicht mehr dazu in der Lage, also übernehmen das die Kinder.
Mhm. Ja.
Und das ist in unserem Sozialstaat tatsächlich auch gar nicht mehr so nötig durch Renten, durch Pflegedienste und so weiter und so weiter. Klar, kostet Geld, aber das ist einfach anders als jetzt noch vor 3000 oder 4000 Jahren.
Ja, klar.
Ja, es ist halt jetzt natürlich, wäre die Frage, wie das damals im Kontext war, wenn es ein gestörtes Eltern-Kind-Verhältnis gab, ob die sich dann im Alter noch um die gekümmert haben oder sie jetzt einfach gesagt einfach haben sterben lassen dann. Aber da müsste man jetzt historisch, glaube ich, noch tiefer nachforschen. Ja.
Also in Matthäus 5, da befinden wir uns ja eigentlich gerade sogar über das gesamte Thema. Ja, da ist ja in der Elberfelder zumindest, in den anderen wahrscheinlich auch, das Thema Erfüllung des Gesetzes, was ist vergelten? Wo wir jetzt eben gerade tatsächlich über das so ein bisschen in das Thema reingeraten sind, von wegen, dann tu es ihnen aber nicht gleich, also vergelte quasi nicht das, was dir angetan wurde. Und hier steht zwar ganz viel von wegen, dass wenn jemand sagt, du sollst eine Meile laufen, dann lauf zwei. Und wenn jemand sagt, du sollst ihm dein Untergewand geben, dann gib ihm auch deinen Mantel. Da würde ich mit einigem natürlich widersprechen. Da sind wir eben schon so ein bisschen aneinander gestoßen in dem Punkt. Hier steht aber relativ schön, dass du quasi für deine Feinde beten sollst. Also wenn dir jemand Unrecht tut, dann sollst du ihm kein Unrecht tun, sondern du sollst einfach, hier steht zwar, sollst es über dich ergehen lassen, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein bei manchen Sachen, aber hier steht, dass du einfach über ihn beten sollst. Also, dass du einfach für ihn beten sollst, damit er mehr oder weniger zu Verstand kommt, damit er einfach versteht, was er da eigentlich tut. Und ja. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Herangehensweise, dass du sagst, ich suche mir Hilfe und ich gehe auf sicheren Abstand und bete dann dafür, dass die vielleicht in dem Moment, wo du von deinen, wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, wo du von deinen Eltern weggehst und der Kontakt abbricht, dass dann vielleicht bei den Eltern irgendwann ein Schalter springt und sagt, was haben wir hier eigentlich gemacht?
Ja, also wir müssen uns ja schon bewusst machen, dass es möglicherweise Hörerinnen und Hörer gibt, die eben vor so einer Situation gestanden haben oder stehen tatsächlich.
Ja.
An dieser Stelle möchte ich einfach sagen, ihr sorgt am besten erstmal dafür, dass ihr aus diesem schädlichen, für euch schädlichen Kontext rauskommt, egal was jetzt irgendwelche Gebote Gottes oder sowas sagen.
Ja, so, klar.
Es geht erstmal um eure eigene Sicherheit und von dort aus kann man dann gucken, dass man diese Beziehung zu den eigenen Eltern vielleicht wieder anfängt zu bearbeiten, aber auch nur, wenn das rein emotional, psychisch funktioniert. Ansonsten muss man halt tatsächlich sagen, wir leben in einer Welt, die nicht immer so schön und alles ist toll und alle verstehen sich super, Friede, Freude, Eierkuchen läuft, sondern wo es einfach auch Störungen gibt, die manchmal zu Mitteln oder auf Mittel dann letzten Endes hinlaufen, die man eigentlich gar nicht so gerne anwenden will.
Ja, das Wichtigste ist, glaube ich, dass man nicht selbst zum Täter wird und dass man nicht selbst Gewalt anwendet. Ich bin zumindest ein Verfechter davon, dass egal was passiert, man immer auf Gewalt verzichten sollte.
Mhm. Ja.
Ja.
Das ist natürlich in der Theorie jetzt einfacher als in der Praxis, aber
das, was du sagst, das passt eigentlich perfekt auch schon zum 5. Gebot, was da heißt, du sollst nicht töten.
Ja, genau, du. Also gerade du, der hier gerade zuhörst, du sollst nicht töten.
Wir beobachten dich. Ja, wir sehen das genau. Wir sehen das Messer in deiner Hand.
So, und okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, du sollst nicht töten. Das bedeutet ja, im Umkehrschluss, wenn ich das hier so lese, dass ich alles machen darf, außer den letzten finalen Schlag. Oder?
Ei.
Hast du den Rest der Bibel gelesen, Jonas?
Genau, weil da ist, wo komme ich nämlich hinaus.
Ja.
Es dauert nämlich gar nicht, ich bin nach wie vor in meiner Elberfelder, es dauert nämlich gar nicht lange. Und da hatten wir uns vorhin kurz drüber unterhalten zum Thema, ich darf nicht töten. Ja, ist ja total das easy Gesetz. Ja, und dann hat man mal nachgelesen und relativ zügig danach kommt dann schon, dass wenn du nur jemandem zürnst, das Ganze schon gleich fällt. Du dich dann auch schon wieder vor jemandem rechtfertigen musst.
Du bist jetzt noch im Matthäus-Evangelium,
Kapitel 5. Genau, ich bin noch im Matthäus-Evangelium, ja, okay. Kapitel 5. Oder wenn du zu jemandem sagst, hier steht du Narr, finde ich nach wie vor eine sehr schöne Beleidigung, sollten wir wieder einführen. Dass du dann auch sofort dem...
Mit welcher Konsequenz?
Dass du dann auch sofort der Hölle des Feuers verfallen sein wirst. Und das ist so der Punkt, wo man dann, oder wo ich zumindest beginne zu schlucken, weil ich mir denke, oh je, wie oft ich schon aus Wut oder aus Verzweiflung mal irgendeinen blöden Spruch gesagt habe.
Ich hab Narr genannt.
Ja, genau, gesagt habe, oh, du Narr. Ja, zack, Problem.
Ja, also vielleicht nochmal, um einen kurzen Schritt zurückzugehen. Also wir sind ja eigentlich bei den 10 Geboten,
genau.
Die in dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, festgehalten wurden. Jetzt haben wir mit Matthäus-Evangelium einen Sprung von, ich weiß nicht, vielleicht 2.500 Jahren oder sowas gemacht. Und Jesus bezieht sich auf dieses Gebot in seiner Bergpredigt und führt das nochmal ein bisschen weiter aus. Er sagt dann, ja, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht töten, ich aber sage euch, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann eben mit diesen Beleidigungen.
Ja, ich würde sagen, es geht vielleicht viel ums Thema Rufmord. Mhm. Ist ja auch so ein Begriff, dass du quasi die guten Gedanken zu diesen Menschen umbringst, die man vielleicht haben kann. Also, dass du dafür sorgst, dass die Leute nur noch schlechte Gedanken in Bezug auf diesen Menschen haben. Das ist ja Rufmord und bringt ja das soziale Umfeld dieses Menschen quasi um.
Ja.
Und ich glaube, dass das viel auch damit zu tun hat, dass man jemanden nicht, jemand das Leben nicht zerstört. Hätten wir jetzt gerade gutes Beispiel Johnny Depp und Amber Heard. Mhm. Da ging es ja auch viel um die Thematik, dass sie sein Leben zerstört hat.
Ja, beziehungsweise sie dann beide gegenseitig sich auch irgendwie beschuldigt haben. Und so,
ja, und sich alles so irgendwie ganz kompliziert.
Ja, genau. Also, aber dann nehme ich schon raus, also du sollst nicht töten, das klingt erstmal nach Leben nehmen, also physisch Leben nehmen, jemand anderen töten. Ob das jetzt sich nur auf Menschen bezieht oder vielleicht sogar auf Tiere, das wäre vielleicht auch nochmal eine interessante Diskussion, die aber jetzt zu weit führen würde, vermutlich. Das, was ihr jetzt beschrieben habt, beziehungsweise was Jesus hier vielleicht auch tatsächlich meint, ist so eine innere Herzenshaltung. Also wenn ich schon innerlich auf jemanden so sauer bin, dass ich ihm Beleidigungen an den Kopf werfe, dann geht das schon in die Richtung Mord, Rufmord. Also es wird so mehr der innere seelische beziehungsweise Herzenszustand des Menschen irgendwie gemeint sein, oder?
Ja. Wie sehr tötet man sein eigenes Wohlbefinden damit, wütend auf jemanden zu sein?
Mhm. Genau, also ich wollte jetzt einfach nur nochmal, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, da wir jetzt immer nur gesagt haben, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du darfst nicht und wehe, du machst. Hm. Das stimmt alles. Nichtsdestotrotz sagt Jesus hier auch in demselben Kontext, dass solltest du aber mal, was jedem passiert, mal einen blöden Spruch hauen, dann sollst du doch einfach geh einfach zu dem anderen und entschuldige dich und dann ist das Ganze auch gut. Hier steht, dass du dich bei deinem Gegner entschuldigen sollst, bevor dieser beim Richter ist und dich dann dafür anklagt. Ganz so extrem ist in den meisten Fällen bei uns ja zum Glück nicht. Aber blöd übersetzt zur heutigen Zeit, denke ich, bedeutet das so ziemlich genau, wenn du halt sowas machst, dann geh hin, entschuldige dich und dann und lass es quasi nicht darauf beruhen, weil das hilft am Ende ja auch keinem.
Für mich bedeutet das immer, ich kläre meine Streits, bevor ich sonntags im Gottesdienst Lobpreismusik mache oder so. Das war für mich immer ganz wichtig zu der Zeit, zu der ich viel im Gottesdienst mitgearbeitet habe, dass ich da reingehe und vorher alle meine Streits oder Uneinigkeiten geklärt habe.
Ja, was manchmal natürlich gar nicht so einfach ist, je nachdem wie tief die Verletzungen, meistens geht das ja mit Verletzungen einher, aber tatsächlich, also ich glaube auch, die Bibelstelle sagt nicht nur, bevor der andere beim Richter ist, das könnte ja an irgendeinem Tag sein, im Prinzip sogar schon so, dass man es noch am selben Tag irgendwie klärt. Aber ich kenne das zumindest von meiner Seite aus, manchmal bin ich dann innerlich so gereizt, dass ich gar nicht innerhalb des einen Tages irgendwie runtergekommen bin und das dann ja nicht der ideellste Zustand ist, wirklich
das ehrlich, ist ja auch okay,
sich gegenseitig zu verzeihen, zu vergeben. Ja. Hm. Aber ja, spannend. Also wir sind jetzt so von diesem tatsächlichen Töten abgekommen, aber das spielt ja hoffentlich für die wenigsten von uns hier irgendeine Rolle.
Ja, die Frage ist doch, was machst du, wenn dir dein Gegenüber deinen PlayStation-Controller klaut?
Dann bitte ich ihn, ihn wieder zurückzugeben.
Ja, aber da wären wir ja beim siebten Gebot, du sollst nicht stehlen.
Ja.
Also die schlechteste Überleitung, die jemals jemand gemacht hat. Ja, vor allem
hast du eins übersprungen.
Das stimmt. Ich war nämlich auch kurz verwirrt, warum du dich entscheiden lassen sollst, deswegen. Okay.
Ich kann nicht lesen.
Wenn meine Freundin mir meine...
Also es ist nicht meine Folge heute, glaube ich.
So, dann ist jetzt aber hier die Kacke am Dampf, dann wird das nichts mehr zwischen uns beiden.
Nein. Aber was machst du, wenn deine Ehefrau deinen Bruder umbringt? Solltest du dich da entscheiden lassen?
Ach, meine Güte. Es wird nicht besser mit dir heute.
Okay, so, also, laut Elberfelder zählt das noch nicht. Du darfst dich nämlich erst von deiner Frau scheiden lassen, wenn diese aufgrund von Hurerei. Ansonsten begehst du Ehebruch und nicht sie. So, Problem gelöst. Nächstes Gebot.
Was? Okay, also wir sind immer noch nice. In Matthäus Kapitel 5.
Ja.
Ich glaube, du hast dich auf Vers 32 bezogen.
Genau.
Und in der Basisbibel steht, ich sage euch aber, jeder, der sich von seiner Frau scheiden lassen oder scheiden lässt, der macht sie zur Ehebrecherin, außer sie war vorher schon untreu. Wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenso Ehebruch.
Ja.
Aber das ist ja auch, also, Entschuldigung, das ist also so weit weg von unserer heutigen Realität.
Auf jeden Fall, das ist absolut
Schwachsinn. Wie ist das überhaupt nicht mehr zeitgemäß?
Nein. Also, ich meine, es muss uns schon klar sein, wenn Jesus das tatsächlich gesagt haben sollte, dann sind alle geschiedenen Leute irgendwie, ja, ab von dem, wie Jesus geboten hat, wie wir leben sollen und so weiter. Mhm. Dann macht es vielleicht die katholische Kirche, die Ehe als Sakrament ehrt, vielleicht ein Ticken besser, aber irgendwie finde ich auch den Gedanken super merkwürdig, zu sagen, hier, ihr wart schon mal verheiratet, ihr habt euch scheiden lassen, aus welchen Gründen auch immer, und du als Frau darfst nicht mehr heiraten.
Ja.
Das, sorry, aber ja, das ist irgendwie für mich nicht verständlich.
Das ist so diese Benachteiligung der Frauen, die man in alten Schriften immer wieder findet, allgemein.
Ja, die generell einfach zu der Zeit absolut typisch war und tatsächlich ja sogar ganz normal, was man sich heute einfach zum Glück nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Zumindest in den weiten Aber Teilen trotzdem, der Welt.
Trotzdem, ja genau, trotzdem das, noch existiert. Das ist ja das Problem an der Sache.
Ja. Aber Jesus sagt dazu ja auch tatsächlich nochmal, also zu dem sechsten Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, auch nochmal was anderes, auch wieder was Krasseres.
Ja.
Ich aber sage euch, wer die Frau eines anderen schon begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. Er hat es in seinem Herzen getan. Und dann kommen so ein paar sehr interessante Sätze, die ich jetzt einfach mal weglasse, weil da das ist dann schon wieder eine Nummer too much, glaube ich, für diesen Podcast.
Ja, bei dir steht eines anderen. Das ist faszinierend, weil hier steht nämlich, dass grundsätzlich nur, wenn du eine Frau ansiehst, sie zu begehren, dass du dann schon Ehebruch begehst. Hier geht es nicht mal darum, dass es die eines anderen sein muss.
Okay.
Ja, aber bei ihm steht ja auch drin, dass wenn du dich von deiner Frau scheiden lässt, sie eine Ehebrecherin ist. Und nicht beide Ehebruch begehen, sondern dass sie dann eine Ehebrecherin
das
ist.
Das wüsste ich jetzt ja auch tatsächlich. Sinn,
dass man quasi eine andere Frau zur Ehebrecherin macht, wenn man sie ansieht. Mhm. Weißt du, also nicht, dass ich das jetzt sinnvoll fände, aber dass das in dem Kontext, wie es geschrieben ist, Sinn macht, dass es stilistisch ähnlich geschrieben ist, wenn es dieselbe Übersetzung ist.
Das stimmt, ja. Weil ich würde nämlich tatsächlich sagen, dass in meinem Text du Ehebrecher wirst, Weil hier steht, dass
genau.
Wenn ein Freund lassen wird, außer aufgrund von Hurerei, Macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird, würde ich in dem Fall jetzt so wie eine Formulierung, dass du dann der Ehebrecher bist und sie nicht in dem Moment.
Mhm. Und in Robin, oder ihr beide, und in Robins Übersetzung steht halt nur, dass die Frau, mit der der Mann schläft, Ehebrecherin ist. Ja.
Gut, dazu müsste man sich jetzt noch mal mehr mit dem historischen Kontext und warum jetzt die Bibelübersetzungen das jeweils anders betonen, auseinandersetzen.
Ja.
Ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade nicht.
Finde ich aber total faszinierend tatsächlich in dem Moment, dass da so ein bisschen, blöd gesagt, Täter-Opfer-Rolle total umgedreht wird in diesen beiden Übersetzungen.
Ja, vor allem, weil die Elberfelder viel älter ist.
Aber das ist tatsächlich was für ein anderes Thema, wie wir so schön sagen, für eine andere Folge.
Ja, wobei also jetzt, ich war ja bei Vers 28, wer die Frau eines anderen begehrlich ansieht, hat mit ihr schon die Ehe gebrochen. So, also da liegt die Schuld ja durchaus bei dem, der begehrlich anschaut.
Ja.
Er hat es in seinem Herzen getan. Also auch da wieder dieses, ne, es geht nicht nur um das äußerliche Ehebrechen mit Scheidungen und so weiter, sondern auch schon dieses innere Verlangen danach mit jemand anderem, mit dem man keine Beziehung hat, nicht die in einer ehelichen Beziehung steht, mit der zu schlafen. Oder
ich finde, so. Das ist auch voll interessant. Er hat das in seinem Herzen getan. Ich finde allgemein, wenn man mal aus einem anderen Blickwinkel die 10 Gebote und die Bergpredigt auch betrachtet, muss ich sagen, es geht sehr, sehr viel im Gegensatz zu was man denken würde, um das Wohlbefinden des eigenen Menschseins. Also es geht viel um das eigene Wohlbefinden bei diesen Geboten und gar nicht so sehr daran, anderen, also klar geht es darum, anderen kein Leid zuzufügen, aber es geht auch erstaunlich viel darum, dass es dem Menschen selbst viel besser geht, wenn er den Geboten folgt. Mhm. Und wie wir uns weiterschlagen, das werden wir wohl in der nächsten Folge rausfinden, wo wir dann die 10 Gebote in Klammern hoffentlich mal abschließen.
Ja.
Damit wir nicht für das 10. Gebot eine Extra-Folge machen müssen.
Ja.
Und bis dahin hoffe ich, ihr habt alle eine schöne Zeit und verstoßt auch ja gegen keins dieser Gebote.
Oh ja. Ich achte gerade auf dich, speziell auf dich.
Speziell du, der da gerade steht. Wir sehen das. Und wünsche euch eine schöne Zeit.
Jetzt habt gute 2 Wochen, seid gesegnet. Bis bald.
Bis dann.
Bis dann.